Italien, da denken wir an Sonne, Meer und gutes Essen. Doch in den 1970er Jahren erlebte das Land ein Jahrzehnt der Gewalt mit Bombenanschlägen und blutigen Attentaten auf Politiker und Wirtschaftsvertreter. Höhepunkt war die Ermordung von Aldo Moro, dem ehemaligen Ministerpräsidenten, 1978. Moro wollte die Kommunisten in die Regierung einbinden.
Si tratta di assicurarsi che forze nuove non restino precluse.
Aldo Moro wurde im Frühling 1978 von den Roten Brigaden, einer linken Terrorgruppe, entführt, 2 Monate gefangen gehalten und schließlich ermordet. Ein Ereignis, das die Öffentlichkeit erschütterte und die italienische Politik nachhaltig veränderte. Die Hintergründe der Tat wurden nie ganz aufgeklärt. Waren Geheimdienste im Spiel oder gar die USA? Über das tragische Schicksal von Aldo Moro sprechen wir in der Zeitblende mit Peter Kammerer. Peter Kammerer ist emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Urbino und er lebt seit gut 50 Jahren in Italien. Mein Name ist Raphael von Matt.
SRF 4 News, Zeitblende.
Peter Kammerer, es geschah ja eigentlich ganz unverhofft am Morgen des 16. März 1978. Aldo Moro, damals Präsident der größten Partei des Landes, der Democrazia Cristiana, war auf dem Weg ins Parlament. Da wurde sein Wagen und der Wagen seiner Leibwächter überfallen. Ich habe hier einen Ausschnitt aus einer Tagesschau-Berichterstattung. Eine Sondersendung haben die gemacht, gleich am Morgen, etwa eine Stunde nachdem es passiert ist. Ich möchte hier, dass wir kurz reinhören.
Ecco la macchina con i corpi delle degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro. Ecco quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a Via Strese. Ecco i documenti di questa mattina.
Man hört, wie aufgeregt der Reporter ist. Er erzählt eigentlich, was er am Tatort sieht. Die 2 Autos, die Leichen am Boden. Peter Kammerer, welche Erinnerungen weckt das in Ihnen, dieser Bericht?
Ja, es war ein furchtbarer Schock, weil die Brutalität war eigentlich die direkte Brutalität. 5 Polizisten oder 5 Leibwachen wurden einfach mit Maschinengewehren da abgeschossen. Man wusste natürlich nichts Genaues. Und der Tag, das muss man vielleicht hinzufügen, war ein besonderer. Es war nicht nur der Gang ins Parlament, sondern an dem Tag sollte eine neue Regierung vorgestellt werden mit Unterstützung der Kommunisten. Und einer der Macher dieser Regierung, der die Fäden in der Hand hatte, war Aldo Moro. Und das alles zusammen zeigte jedem, dass es nicht ein normales Attentat sein konnte. Man war in Italien ja schon gewöhnt, dass immer wieder mal irgendwie eine Bombe hochging oder geschossen wurde oder so. Sondern man merkte sofort, da ist etwas ganz Besonderes passiert. Aber man hatte keine Indizien, was ist nun genau passiert. Das hat sich erst später herausgestellt.
Sie haben das angesprochen, das war ein sehr spezieller Tag. Eine neue Regierung sollte verkündet werden. Weshalb war denn eigentlich Aldo Moro das Ziel des Attentats?
Da gibt es viele Theorien. Also eigentlich sind 2 Thesen rausgekommen. Erstens war Aldo Moro seltsamerweise am wenigsten geschützt. Er wohnte in einer Gegend, zu der die Attentäter leichten Zugang hatten. Er war mit relativ wenig Sicherheitsvorkehrungen umgeben. Er ging zum Beispiel regelmäßig in die Heilige Messe, also in die Kirche. Und einer der Pläne war, ihn in der Kirche zu töten. Also er war ein leichtes Ziel, leichter als andere Politiker. Und die 2. politische These, er war ein Symbol. Er war das Symbol für die künftige Zusammenarbeit von Kommunisten und Christdemokraten. Und diese Zusammenarbeit sollte eigentlich nicht stattfinden, verhindert werden.
Ich glaube, das ist ganz ein wichtiges Stichwort, dieser historische Kompromiss, dieser Compromesso Storico, den Aldo Moro vorhatte. Vielleicht noch kurz, Aldo Moro war 62-jährig zu dem Zeitpunkt. Er war Präsident der größten Partei des Landes und er war mehrfacher ehemaliger Ministerpräsident, also wirklich eine sehr prominente Figur. Die Kommunistische Partei war ja die größte in Europa. Sie hatte 1976, also kurz zuvor, über 34% der Stimmen geholt und hatte aber noch nie an einer Regierung teilgenommen, aktiv. Aldo Moro war also sozusagen der Bauherr eines neuen politischen Italiens, kann man das so sagen?
Er war der Lotse. Er musste dieses Schiff irgendwie in den Hafen bringen. Und zwar gab es international das Veto gegen eine kommunistische Beteiligung an einer italienischen Regierung. Also die NATO war dagegen, Deutschland war dagegen, Amerika war natürlich dagegen. Kommunisten dürfen bei uns in keine Regierung, das ist zu großes Sicherheitsrisiko. Gleichzeitig war aber die Situation in Italien so, dass die Christdemokraten und ihre Verbündeten nicht mehr weiter regieren konnten. 34% hatten die Kommunisten erreicht. Also musste man die Kommunisten irgendwie beteiligen. Und jetzt kommt dieses Laboratorium. Wie beteiligt man Kommunisten, ohne dass sie an für Sicherheitsinteressen wichtige Stellen kommen? Wie beteiligt man sie, ohne sie zu beteiligen? Und Moro war da genau der richtige Mann, weil er war ein ganz seltsamer Politiker. Er hat immer gezögert. Er hat immer alles auf die Bank rausgeschoben. Er hat immer drumherum geredet. Also war nie ein Politiker, der direkt auf ein Ziel zuging, sondern war so der Meister des Indirekten. Und er hatte die Fäden alle in der Hand. Zum Beispiel eines seiner Worte sagte, die Kommunisten und die Christdemokraten sind Parallelen. Jetzt weiß man aber, dass Parallelen sich ja nie treffen. Gleichzeitig klingt es ungeheuer verbindlich. Parallelen ist doch wunderbar. Das heißt, wir sind in der gleichen Richtung. Und solche Metaphern hat er gebraucht. Und jetzt hat jeder aus diesem Kaffeesatz rausgelesen, was er wollte. Die Kommunisten sagten Parallelen, sehr gut, das heißt. Und die Christdemokraten sagten, wunderbar, wir brauchen uns gar nicht zu treffen. Es geht ins Unendliche. Also so eine Figur war der Moro auch als Politiker. Und er war glaubwürdig. Das war schon insofern eine interessante Situation und vielleicht einer der wenigen Männer, dem es zuzutrauen war, diese Operation, Kommunisten in die Regierung, ohne sie in die Regierung zu nehmen, durchzuführen.
Dieses Attentat steht ganz klar im Zusammenhang mit diesem Plan, eine Regierung mit den Kommunisten zu bilden.
Das steht eindeutig im Zusammenhang. Die Frage ist, wie direkt ist dieser Zusammenhang? Das heißt, lange wurde die These vertreten, es gab einen Auftraggeber für den Mord. Man muss Moro beseitigen. Und für solche Auftraggeber kamen viele Geheimdienste oder Politiker in Frage. Internationale Situation, Moro hat eine sehr pro-arabische Politik getrieben. Also Mossad, Israel, war gegen Moro. Kissinger hat in seinen Memoiren ganz deutlich geschrieben, dass er gegen Moro ganz große Vorbehalte hatte, weil eben Moro dieses Projekt, Kommunisten in die Regierung reinzuholen, verfolgt hat. Und er hat ihn gewarnt, das wird gefährlich für sie. Jetzt wird man in Italien, sagt man, typisch mafiose Warnung, also ist Kissinger der Drahtzieher, was er natürlich nicht ist. Aber das ist ein Klima. Dann die anderen Geheimdienste. Italien, das muss man sich klar machen, ein ganz delikates Terrain, ein Scharnier zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd. Die Italiener haben mit Libyen, die haben mit den Arabern, die haben mit dem ganzen Mittelmeerraum, der ja explosiv bis heute ist, ganz enge Kontakte und gleichzeitig sind sie das modernste Land im Mittelmeerraum. Sie haben also eine ganz große Industrie, sind entwickelt. Sie haben die größte kommunistische Partei, sie haben aber auch Faschisten, Neofaschisten, die sind auch stark gewesen. Also Italien hat eigentlich alles. Und in dieser Situation, in der Moro nun kam, einfach ins Zielkreuz. Alle hatten Interesse, sagen wir mal, an Moro. Entweder an seinem Leben oder an seinem Tod. Aber es gibt keine Beweise, es muss man deutlich sagen, dass es einen wirklichen Auftraggeber oder Drahtzieher gab.
Es gibt aber ganz klare Belege, wer die Tat durchgeführt hat. Das waren die sogenannten Roten Brigaden, eine linksextreme Gruppierung. Da frage ich mich jetzt, weshalb? Die waren ja selber eigentlich wie Kommunisten. Weshalb haben die jetzt etwas dagegen, dass die Kommunisten an die Regierung kommen?
Also die Rote Brigaden, über die weiß man inzwischen alles. Also das ist eine der wenigen aufgeklärten Kapitel in der italienischen Nachkriegsgeschichte. Das waren Leute, die haben sich Anfang der 70er Jahre zum bewaffneten Kampf, das war damals in Europa, es lag in der Luft, in Südamerika ganz stark, aber auch in Europa lag das in der Luft, dass irgendwelche Idealisten, muss man dazu sagen, sich zum bewaffneten Kampf entschließen, gegen wen und warum. In Italien war die Sache ganz klar, da muss man den 12. Dezember 1969, das war das Startzeichen. Da gab es ein ähnlich grausames, grausiges Attentat mit 30 Verletzten und 16 Toten. In der Bank in Mailand ging eine Bombe hoch und diese Bombe wurde nachweislich von Rechtsextremisten mit Unterstützung staatlicher Behörden gelegt. Und das wurde in bestimmten linken Kreisen als eine Bedrohung der Demokratie empfunden, als eine Generalprobe. Man darf nicht vergessen, Griechenland hatte einen faschistischen Putsch hinter sich, Portugal war noch faschistisch, Franco lebte noch. Und diese drei Länder versuchten auch in Italien Faschisten zu stützen. Und in Italien gab es dafür auch einen Nährboden, bis in die Regierungen hinein, bis also in, vor allem in die Sicherheitsapparate. Da saßen noch ganz alte, furchtbare Menschen. Insofern war das nicht unbegründet, dass Linke Angst hatten. Also dafür steht ein Name, Feltrinelli. Und das sind große Romane dann, die man darüber schreiben könnte, dass diese Menschen sagten, wir schließen uns zusammen. Zunächst, um zu verteidigen. Falls es einen Putsch gibt, und in Italien sprach man jeden Tag von einem möglichen Putsch, da sind wir bewaffnet da. Und aus dieser Defensivstrategie entstanden die Roten Brigaden und wurden ab 1972/73 offensiv. Und fingen nun selber an, Attentate zu machen. Zuerst vorsichtig, es waren ja Idealisten, anständige Menschen, und dann immer unvorsichtiger und immer brutaler. Da gibt es ja eine Eigendynamik, so es entwickelt sich. Moro war nun der Höhepunkt. Warum, sagen Sie, haben Linke Interessen daran, dass die Kommunisten nicht an die Regierung kommen? Weil die Kommunisten, also die italienischen Kommunisten, die PC, galt für diese Leute als Verräter. Das waren die Sozialdemokraten. Das waren die Leute, die die hohen Ideale des Kommunismus verraten, die die Arbeiter verraten, die nur noch Funktionäre sind, die jetzt mit dem großen Kapital oder mit den Amerikanern zusammengehen. Und da haben die als Ziel auch die Kommunisten gehabt. Und die Kommunisten waren die härtesten Gegner der Roten Brigaden. Und wenn man heute alles aufgeklärt hat, nur weil die italienischen Kommunisten ganz eng mit den italienischen Sicherheitskräften kooperiert haben.
Das ist Zeitblende, Geschichte im Gespräch. Mein Gast Peter Kammerer, wir sprechen über die Entführung und Ermordung von Aldo Moro vor 35 Jahren. Die unmittelbare Auswirkung dieser Entführung im März 78 war ja, dass diese Regierung dann eben ohne die Kommunisten gebildet wurde. Der Ministerpräsident war Giulio Andreotti, erst gerade kürzlich gestorben. Hier seine Erklärung an diesem Märzmorgen im Parlament, als die Nachricht der Entführung von Aldo Moro bekannt wurde.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'imboscata tesa stamane all'onorevole Moro pone angosciosi quesiti al nostro animo per rimuovere al limite delle umane possibilità questi centri di distruzione del tessuto civile della nostra nazione.
Andreotti wendet sich hier ganz klar gegen diese Gewalt, gegen dieses destruktive Element in der Gesellschaft, wie er sagt. Peter Kammerer, war Andreotti irgendwie der Profiteur dieses Anschlages?
Es ist unfair zu sagen ja, aber er war es natürlich. Andreotti ist einer der größten politischen Köpfe, wirklich ein Machiavelli. Und Andreotti hat kapiert, man braucht die Kommunisten nicht mehr. Das heißt, in der Periode zwischen 72 und 76, 77 brauchte man die Kommunisten und jetzt braucht man sie nicht mehr. Das ist ein politisches Kalkül. Und mit diesem Attentat war dann die Sache gestorben. Und er hat dann die Verhandlungen mit den Kommunisten geführt und er hat dann folgende Taktik angewandt. Er sagte, ich lasse die auf dem ausgestreckten Arm verhungern. Oder ein wunderbarer Satz von Andreotti, es ist nicht die Macht, die den Machthaber aushöhlt, sondern die Macht höhlt aus den, der sie nicht hat. und hat gewartet, dass die PG oder die Kommunisten aus Frustration in sich zusammenbrechen. Und das hat genau funktioniert.
Das ist so ein bisschen der große Kontext. Kommen wir zurück auf das Schicksal von Aldo Moro. Jetzt in Gefangenschaft in einer Wohnung mitten in Rom. Weshalb gelang es der Polizei nicht, ihn zu finden? Er war ja nicht irgendwo auf einem Himalaya-Gipfel.
Das ist die unglaublichste Geschichte, die es überhaupt gibt. Es gab zwei Probleme. Erstens, wir wollen Moro retten. Zweitens, Moro darf bestimmte Staatsgeheimnisse nicht ausplaudern. Das ist wichtig, dieser zweite Punkt. Und für Politiker war dieser zweite Punkt wichtiger als der erste. Moro retten. Waren natürlich alle, die ganze Polizei eingeschaltet, alle Geheimdienste nachweislich eingeschaltet. Es gab Koordinierung von der CIA, von italienischen Geheimdiensten, deutschen Geheimdiensten, Mossad. Die machten ihre Krisensitzungen in Rom. Das heißt, es waren enorm viele Akteure. Und jeder Akteur hat dem anderen ein Bein gestellt. Und die Polizei, es gibt ja in Italien verschiedene Sicherheitskräfte, die haben nicht ordentlich kooperiert. Und insofern ist es fast unmöglich zu sagen, wo fängt Dilettantismus an, wo ist gewolltes Versagen. Man weiß es bis heute nicht, warum die denn nicht gefunden haben. Es gab irre Hinweise. Die Polizei hat sogar geklingelt an der Wohnung und die haben nicht aufgemacht und die Polizei wieder abgezogen. Und Moro war drin. Also es sind so seltsame Geschichten passiert. Zufall, nicht Zufall, Absicht, keine Ahnung.
Und weiß man, wie es Aldo Moro in diesen 55 langen Tagen seiner Gefangenschaft ging? Er muss ja wahnsinnig gelitten haben.
Man weiß, dass er bis zuletzt um sein Leben gekämpft hat. Dass er ganz klar war im Kopf und in seiner Strategie. Dass er begrenzte Aussagen gemacht hat und dass er versucht hat, mit diesen politisch orientierten roten Brigaden zu diskutieren und sagen, ihr seid Politiker, ich bin Politiker, versuchen wir zusammen zu einem Kompromiss zu kommen. Und die waren bereit. Das ist das Interessante. Woher weiß man das? Man weiß das A, aus den Briefen von Aldo Moro selber und von den Aufzeichnungen von Aldo Moro während seiner Gefangenschaft. Zweitens weiß man das aus den Prozessakten, denn die Leute, die ihn ermordet haben oder die ihn gefangen gehalten haben, die haben ausgesagt und haben sehr viel darüber ausgesagt. Was wichtig ist zu wissen, bis heute sind nicht alle Aufzeichnungen von Moro, die er in seinem Gefängnis gemacht hat, gefunden worden. Ja, wo sind die? Wer hat die beiseite geschafft? Also es ist ein ungeheurer Kriminalroman, der eigentlich immer weitergeht.
Weshalb hat sich die Regierung nicht auf einen Handel eingelassen?
Aus zwei Gründen. Ähnlich wie in Deutschland auch, ein Jahr zuvor bei der Entführung von Schleyer. Der demokratische Staat verhandelt nicht mit, die Institutionen eines demokratischen Staates verhandeln nicht mit Terroristen. Das ist ein Riesenproblem und da gibt es verschiedene Schulen, auch moralische Antworten darauf. Und die italienische Regierung hat mit großer Mehrheit gesagt, wir verhandeln nicht mit denen.
Man hätte das ja heimlich oder hinten durchmachen können.
Genau, nicht nur der Staat sollte das nicht heimlich machen, aber man hat ja Organe. Also die Geheimdienste können das machen. Man hat den Vatikan eingeschaltet. Man hat neutrale Beobachter einschalten können, das Rote Kreuz oder wen auch immer. Und es wurde zum Teil versucht und zum Teil sabotiert. Denn es ging um zwei Probleme, nicht nur um das Leben von Moro, sondern auch um seine Aussagen. Und da gab es Leute, die wollten unter Umständen in Kauf nehmen, dass er umgebracht wird. Aber wichtig ist, dass diese Aussagen nicht in die falschen Hände kommen. Welches waren die Staatsgeheimnisse, die Moro vielleicht wissen konnte? Das waren zum Beispiel, Moro wusste sicher, wie der Mossad in Italien freie Hand bekam, um seine Gegner zu töten. Keine Kleinigkeit. Oder er wusste sicher, wie die Christdemokraten, italienischen Christdemokraten, von den Amerikanern finanziert wurden. Er kannte die Kanäle. Oder er wusste, was dann später ja auch rauskam, überhaupt über die Korruption. Er selber war nicht korrupt, aber er wusste, wer in seiner Partei wo Geld abzapft. Er wusste sich als Außenminister über Geheimprotokolle zwischen der NATO und den Amerikanern, über Stationierung von Atomwaffen. Also das sind alles sehr delikate Geschichten. Und wenn Moro das den Roten Brigaden erzählt, ist das eine ungeheuer brisante Angelegenheit.
Aber umgebracht haben ihn ja die Roten Brigaden. Weshalb haben sie ihn am Ende umgebracht?
Also wir wissen bis heute nicht, was er erzählt hat, oder wir wissen nur einen Teil, weil eben die Papiere fehlen. Und umgebracht haben sie ihn, weil alle Verhandlungen aus irgendwelchen Gründen, zum Teil idiotischen Gründen, zum Teil gewollten Gründen, gescheitert sind. Und was macht man dann mit dem Mann? Lässt man ihn einfach frei? Dazu waren die zu radikal und zu rabiat. Dann haben sie einfach gesagt, aus, leider.
Der Schicksalstag war dann der 9. Mai 1978. Der Assistent von Aldo Moro, Franco Trito, erhielt an diesem Morgen einen Telefonanruf. Hier ein Ausschnitt daraus.
È lei, professor Franco Trito? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa, adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro.
Also diese unbekannte Stimme, die sich nur als Vertreter der Roten Brigaden zu erkennen gibt, ruft den Assistenten an und sagt, er solle der Familie von Aldo Moro mitteilen, wo man die Leiche finden könne. Das war in einem roten Renault mitten in der Innenstadt. Was hat das ausgelöst, dass man jetzt nach 55 Tagen diesen prominenten Politiker tot gefunden hat?
Das war entsetzlich, weil ich weiß, ich habe in der Gegend gegessen, ich war beim Mittagessen. Das muss um 11 gewesen sein, dieser Anruf. Und um 12 oder um 1 kam das in den Nachrichten. Ich war 300 Meter entfernt von dem Ort und habe mich irgendwie so geschämt, dass ich nicht hingegangen bin. Also sofort, natürlich, die Leute gehen dann hin oder so. Aber es war entsetzlich, weil man immer gehofft hat, dass das eigentlich eine Komödie ist. Das Große oder das Interessante an Italien ist, man weiß nie, ist eine Tragödie oder eine Komödie. Alle hatten gehofft, dass eigentlich diese ganze Geschichte, die ja nicht frei von unfreiwilliger Komik war, da sind furchtbare Dinge passiert, eben, dass die Carabinieri schellen, niemand macht auf, sie gehen weiter und so. Ich könnte stundenlang erzählen. Da hatte man immer gehofft, irgendwie löst sich das auf und dann lachen wir alle. Dann war es halt eine komische Entführung. Jetzt war aber die Sache passiert und Moro war durchaus kritisch von seinen politischen Gegnern betrachtet, aber man hatte großen Respekt vor ihm. Und er war, auch wenn er viele Dinge nicht sehen wollte, ein anständiger Mann, das ist ja auch nicht wenig.
Es kam dann eben zu diesem tragischen Ende. Was hat der Tod von Aldo Moro in der italienischen Politik bewirkt?
Zunächst einfach aus mit dem Flirten und mit dem Techtelmechtel zwischen Kommunisten und Christdemokraten. Die Christdemokraten wussten, wir können jetzt das Land ohne Kommunisten stabilisieren. Und warum? Weil die öffentliche Meinung war so geschockt von diesem linken Attentat und von dieser linken Gewalt, dass sie nach rechts geht. Und jetzt werden Sicherheitsmaßnahmen populär. Jetzt kann man plötzlich Gesetze verabschieden oder Prozesse führen, die vorher am Widerstand der öffentlichen Meinung gescheitert wären. Und insofern war damit der Weg frei für eine von links gesehen reaktionäre oder konservative Stabilisierung. Und der führende Politiker dieser Stabilisierung war zunächst Andreotti und dann Craxi, Bettino Craxi. Und das war der letzte italienische Politiker, lassen Sie mich das sagen, der eine große Strategie noch im Kopf hatte. Und gleichzeitig dann aber Berlusconi den Weg öffnete.
Damit wären wir eigentlich in der Gegenwart angekommen, aber wir möchten ja zurückblicken. Peter Kammerer, was bleibt für Sie von dieser ganzen Geschichte? Ich nehme an, traurige, ungute Gefühle im Analytischen, was bleibt für Sie?
Auch eine große Neugier. Ich weiß, der Kalte Krieg war eigentlich ein schmutziger Krieg. Und er war vor allem schmutzig in Italien, aber vielleicht auch zwischen den Teilen Deutschlands. Wir haben, glaube ich, den Kalten Krieg immer noch nicht aufgearbeitet. Was da an Propaganda und an Gewalt und an Unwahrheit verbreitet wurde, vergiftet weiterhin unsere Demokratien. Das ist für mich eigentlich das Interessanteste. Und der Fall Moro ist nur insofern transparent und gelöst, als er die Rolle der Roten Brigaden betrifft. Aber die ganze Rolle der Geheimdienste, der Polizei bleibt im Dunkel. Und das müsste man irgendwann mal aufarbeiten. Man hat zum Beispiel aufgearbeitet den bulgarischen Geheimdienst. Die Italiener haben dann verlangt, nach 1989, schickt uns mal die Akten, was die Bulgaren in Italien alles verbrochen haben. Und da gab es aber dann kaum Spuren zum Fall Moro, ganz seltsam. Kurzum, ich meine, Kalter Krieg, zweites Problem, typisch italienisches Problem, warum löst man nie einen Fall wirklich? Warum bleibt immer ein geheimer Rest, immer irgendwas bleibt unaufgelöst? Und es hat schon fast philosophische Qualitäten, man kommt nie an die Wahrheit ran. Und das Dritte, was ich natürlich sehr bedauere, alle Träume, in Italien eine besondere Spielart der Demokratie zu entwickeln, weil eben die Kommunisten mitgespielt hätten und weil Leute wie Moro so den Mitspieler mitspielen gelassen hätten, die waren ausgeträumt. Und von da an geht Italien nur noch nach rechts und nur noch ins konservative Lager und nur noch auch in die moralische Verschluderung.
Das war Zeitblende, Geschichte im Gespräch, 35 Jahre nach der Entführung und Ermordung von Aldo Moro. Mein Gesprächsgast war Peter Kammerer, emeritierter Soziologieprofessor der Universitätsstadt Urbino. Die nächste Zeitblende gibt es wieder in 2 Wochen. Mein Name Raphael Vonmatt.